dass du lebendig bist, dass du auferstanden bist. Danke, dass du nicht nur eine Idee bist, eine Philosophie, sondern der lebendige Gott, unser Schöpfer, mein Herr, unser König, mein König. Lob und Preis und Ehre sei dir. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Heiliger Geist, danke, dass du wirkst unter uns Menschen, jedem Einzelnen von uns. Danke für dein wunderbares Werk. Danke, dass wir durch dich dein Wort besser verstehen, das Wort, aus dem Christus hervorging, das fleischgewordene Wort. Danke, Heiliger Geist, dass wir durch dich das Wort lebendig bekommen. Danke, himmlischer Vater, für dein großartiges, wunderbares Opfer, aber auch für diesen herrlichen Plan, angenommen zu sein. Danke. Danke für ein neues Jahr, das vor uns liegt. Lob und Preis und Ehre sei dir, himmlischer Vater, Jesus Christus und Heiliger Geist. Halleluja. Seid gegrüßt im neuen Jahr 2018. Es ist so schön, Kinder unter uns zu haben und zu sehen, wie, wenn zur Kinderstunde aufgerufen wird, wie die ganzen Kinder und wie die Betreuer der Kinder plötzlich, wie sie gehen. Halleluja. Preis dem Herrn, das ist so schön. Ja, ihr Lieben, ich habe die Losung, wir hängen sehr an den Losungen der Brüdergemeinde aus Herrnhut. Die begleiten mich seit schon meinen ganzen Dienst. Ich will auch sagen, warum. Weil die Herrnhuter Brüdergemeinde und die aus dem Graf von Zinzendorf hervorgegangen ist, weil sie im Gebet vorbereiten die Losung für jeden einzelnen Tag. Es wird gebetet und gebetet und gebetet und so entstehen diese Losungen. Und für mich ist das jedes Mal etwas ganz Besonderes, wenn ich diese Losungen lese. Ich tue das täglich und wenn ich es mal versäume, hole ich es nach. Und ganz besonders sind für mich natürlich dann die Losungen für das jeweilige Jahr und auch für den Monat. Und für die Jahreslosung hat ja die Bärbelstunde ein paar Gedanken mit euch heute geteilt. Und auch in dem neuen Flyer für den Monat, unser Programm für den Monat Januar, habe ich auch ein paar Gedanken dazu weitergegeben. Und ich möchte aber euch auch noch eins nicht vorenthalten, gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir heute schon gehört haben, diese Fülle von Programm, den Monatsspruch. Ich weiß nicht, ob jemand den Monatsspruch von Januar schon gelesen hat, ob ihr ihn kennt. Ich will nachhelfen. Und zwar ein wunderbares Wort. Und ich habe dann die große Herausforderung, das zu verknüpfen mit dem, was wir heute alles gehört haben. Und zwar heißt es im 5. Mose, Kapitel 5, die Monatslosung ist der Vers 14, ich lese aber in den Vers 15 auch dazu. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd. Noch dein Rind, noch dein Esel, noch all dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen, wie du. Denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mir dieses Wort aufschließt, warum es der Monatsspruch ist, Herr, und dass es lebendig wird und wichtig auch in unserem Leben, in Jesu wunderbarem Namen. Amen. Hier wird dran an die Sabbatruhe erinnert und im ersten Buch Mose lesen wir auch von der Sabbatruhe nach der Schöpfungsgeschichte, nachdem Gott alles geschaffen hatte, hat er sich alles angeguckt und hat er gesagt, und es ist sehr gut, was ich da gemacht habe. Und dann hat er geruht. Am siebten Tag hat er sich einen Ruhetag eingerichtet. Nun lesen wir hier wieder von einem Ruhetag, aber der Ruhetag hat hier einen anderen Anlass. Gott verknüpft es mit der, deswegen habe ich den Vers 15 auch vorgelesen, warum auch der Knecht, deine Knechte, deine Kinder ruhen sollen, alle die, die für dich arbeiten, die für uns arbeiten, aber auch in deinem Haus, warum die am Sonntag auch ruhen sollen. Es wird in Verbindung gebracht mit der Herkunft aus Ägypten. Es wird in Verbindung gebracht, dass ein Bild dafür ist, dass das Volk Israel damals in Knechtschaft war. Sie waren selbst versklavt. Und es wird in Verbindung damit gebracht, sich daran zu erinnern, dass man aus dieser Versklavung frei wurde. Dass man aus dieser Versklavung herausgeführt wurde. Und das wiederum ist ein Bild für uns, all diejenigen, die zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus, an den Auferstandenen, was für mich immer wieder ein Phänomen ist, weil das der große Unterschied ist zu allen anderen Religionen und Philosophien. Jesus Christus als einziger auferstanden von den Toten und uns berichtet und überliefert durch Zeugen, durch alle möglichen, auch durch säkulare Schriften. Ja, er ist auferstanden, das Grab ist leer. Und das ist für mich, hat mein Leben umgekrempelt. Und das hat auch mich aus Ägypten rausgeführt, aus der Gefangenschaft. Und zwar aus einer geistigen Gefangenschaft, die mich in meinen Gedanken gebunden hat und wo ich ja später dann in der Rückschau erkannt habe, boah, wenn ich da diesen Weg weitergegangen wäre, dann wäre ich genau dort angekommen, wo keiner von uns hin will, nämlich im ewigen Tod, im ewigen Getrenntsein von Gott. Und deshalb, da erinnert uns Gott dran, sollen wir einmal in der Woche reflektieren und alle Systeme runterfahren und sagen, nein, der Sonntag, der gehört Gott. Ich habe in den ersten Jahren meines Glaubenslebens habe ich immer wieder Kompromisse gemacht und habe dann so einen halben Tag am Samstag und einen halben Tag am Sonntag. Und dann später wurde es dann wieder anders, man hat sich das dann so hingerechnet und umrum hat man links nach rechts geguckt. Der Einzige, der sich dran zu halten schien damals, so wie ich das in Erinnerung habe, waren damals meine Pfingstpastoren. Ich komme aus einer Pfingstkirche, dort haben wir den Herrn Jesus kennengelernt und dort sind wir auch 18 Jahre lang geblieben, die ersten 18 Jahre unseres Glaubenslebens. Und die schienen mir besonders, der letzte, den ich glaube ich so in Erinnerung, Pastor Walter Zimmermann, seiner Frau, der war mir so ein Vorbild, diesen Sonntag einzuhalten, Gott zu widmen. Und ich habe darüber nachgedacht und habe gesagt, Gott, aber wie geht das denn einher? Gleichzeitig kam mir Jakobus so in den Sinn, als ich über die Sabbatruhe nachdachte, kam spontan der erste Gedanke, aber ich muss doch Werke tun, und zwar Glaubenswerke, also nur zu glauben, zu tun und sich auf der Erlösung auszuruhen, das allein ist es nicht. Jakobus mahnt ganz ernsthaft, Glaube ohne Werke ist tote Werke. Und ich habe gesagt, Gott, was machen wir denn alles schon in der Gemeinde? Und dann sind so die ganzen Aktivitäten, die wir so tun, sind mir so spontan aus meinem Geist in die Feder gesprudelt und ich habe das mal aufgeschrieben. Ich will es euch im Alldurchgang vorlesen und ich habe auch eine Antwort darauf, warum wir das tun. Und es ist so wichtig, dass wir das tun und dann macht das auch Sinn, warum wir am Sonntag wirklich Ruhe haben sollen, warum wir am Sonntag wirklich Zeit nehmen sollen, in uns zu gehen. Abgesehen von den vielleicht eine Stunde oder anderthalb Stunden, die wir im Café sind, länger, recht viel länger ist es nicht. Manchmal zwei Stunden, aber wirklich viel länger ist es nicht. Aber dann haben wir immer noch 22 Stunden an dem Sonntag. Und hier heißt es, wir haben jetzt ja demnächst, wir haben ab morgen die Every Nation Fasten Gebetswoche. Und warum haben wir dazu aufgerufen? Weil wir eine große Not haben. Schon seit Monaten baut sich eine Not auf unter uns. Wir haben viele Kranke, wir haben ernsthafte Kranke, wir haben zum Teil Schwerkranke und wir sehen nur einen Weg raus, den Thron Gottes zu bestürmen und das gemeinsam zu tun. Nicht nur mit einem Zurufen am Sonntag, wenn wir einander begegnen, ich bete für dich. Oder wenn wir eine SMS kriegen, schreiben wir zurück, ja, wir denken an dich, wir beten für dich. Sondern, dass wir das wirklich mal vor der unsichtbaren Welt zeigen und demonstrieren, auch in Einheit und zu Gott flehen und sagen, Gott, wir wollen dieses Wunder sehen, wir wollen dich sehen, wie du eingreifst. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr verpflichtet, zwei Wochen hintereinander zu beten und zu fasten. Wer kann? Ich füge ausdrücklich hinzu, wer kann? Ich werde vermutlich auch sicherlich nicht jeden Tag die nächsten 14 Tage im Café sein können, aber ich werde es versuchen einzurichten. Und in der Zeit, wo ich nicht da sein kann, dass ich auf jeden Fall verbunden bin und mich auch insbesondere bei dem Fasten mit einklinke. Wir haben die Allianz-Fastenwoche in daran im Anschluss. Wir haben Tauf- und Taufgespräche. Wir haben das Leitertreffen, wo Quo Vadis Ende Januar für uns Leiter, einmal im Jahr. Daran schließen sich an einmal im Monat die Leitertreffen. Wir haben El Masira, diesen Kurs, super auf Arabisch, ein super Evangelisationskurs. Wir haben die Teeniearbeit, die Kinderarbeit. Wir haben den Selbstverteidigungskurs. Wir haben den Fortschrittmacherkurs. Wir haben Ralfs Homecoming-Gruppe. Wir haben Campus-Einsätze. Wir haben Kaffee-Frühstück. Wir haben offenes Kaffee. Wir haben Missionare in Indonesien, in Rumänien, in Marseille, in Belfast, in London, die sich regelmäßig melden, für die wir auch beten. Und die um Gebet bitten. Wir haben Putz- und Reinigungsdienste für das Café und alle Organisationen, die sich darum rum kümmern, dass Strom da ist, dass rechtzeitig genügend Benzin da ist oder Heizöl, dass der Kühlschrank, dass nicht nur das Licht drin ist, wenn man ihn aufmacht, sondern dass er voll ist. Und alles, was damit zusammenhängt. Wir haben einen Aufräumdienst hier im CVM nach dem Gottesdienst. Wir haben eine Technikgruppe, die sich darum kümmert, dass hier, wenn die Batterie ausfällt, Batterie nachgeladen wird. Dass, wenn Mikrofone kaputt gehen, neue gekauft werden. Das muss alles besprochen und organisiert werden. Wir haben einen Begrüßungsdienst, wir haben ein Begrüßungsgeschenk. Da gingen Monate von Planung voraus um jedes Detail. Was kommt, wie sieht es denn aus, was soll da rein? Wir haben den Predigtdienst, nicht zuletzt sonntags. Das ist für mich persönlich immer noch der Höhepunkt. Dort wird Glauben gesät durch unsere Predigt. Hoffnung, Liebe, dass wir dranbleiben, Ermutigung, dass wir nicht einknicken. Wenn wir eingeknickt sind, dass uns einer hilft, dass wir wieder die Knie durchstrecken können und aufstehen können. Wir haben Einleitungsdienst, auch das will organisiert sein und geplant sein. Nicht zu vergessen die Buchhaltung. Jede einzelne Kontobewegung muss festgehalten und begründet werden und erläutert werden. Berichte müssen dazu geschrieben werden. Wir haben das Vertragswesen für geringfügig Beschäftigte beispielsweise. Wir haben Abstimmungsgespräche in diesem Zusammenhang mit dem Finanzamt und mit dem Steuerberater. Wir haben die Mitgliedschaft in der Evangelischen Allianz, wo wir regelmäßig an den Treffen teilnehmen. Folger besucht das Gebetsfrühstück der Pastoren jeden Donnerstag. Wir haben gemeinsam für Nürnberg, wo wir uns als Gemeinden organisieren. Das ist eine Fülle von wir müssen Protokolle schreiben, Tätigkeitsnachweise. Wir haben, wie wir vorhin gesehen haben, eine ganze Reihe von Kleingruppen, Aktivitäten ohne Ende, scheinbar Seelsorge. Wir antworten auf schwierige Mails, wo Leute wirklich ernste Sorgen haben. Missionseinsätze. Wir haben von Every Nation Treffen, die wir als leitende Pastoren und die Gebets- und Fastenwochen über das Jahr, nicht zu vergessen den Monatsflyer mit seiner Herstellung und mit dem Ganzen drumherum. Und. Meine Frau hat noch hinzugefügt, Stadtteilarbeitskreis, die Gostenhof-Ökumene, also dass wir mit unseren Nachbarn gut auskommen. Und Notdienste, wenn, so wie am Samstag geschehen, als wir nach Hause kommen, bitte ruft uns dringend an. Das war ein liebe, befreundetes Ehepaar mit einem Sohn, die auch damals unsere Gemeinde besucht, die wohnen weit außerhalb, die ersten Jahre mit besucht haben nach Gründung unserer Gemeinde. Und ja, der Sohn hat schwere psychische Probleme. Auch hier, die Not ist so groß. Gebet tut Not. Wir werden heute in der Nachmittag, habe ich uns dort kurzfristig angemeldet, werden alte Freunde besuchen, die wir jetzt schon jahrelang nicht mehr gesehen haben, ihnen Mut machen und sie einladen, nächste Woche zu kommen. Ihr Lieben, und warum tun wir das alles? Und ich bin so dankbar, dass wir diese Aktivitäten haben. Und eigentlich ist es noch viel zu wenig. Denn die gute Nachricht ist, in all dem, was ich euch vorgelesen habe, das mache ja alles nicht nur meine Frau und ich, sondern das macht das große Heer hier, das ich vor mir sitzen sehe. Habe ich die Lobpreisgruppen? Nee, Lobpreis habe ich erwähnt, hoffe ich. Die Lobpreisgruppen gehören ja auch dazu, die ganze Planung, die ganzen Proben, die Zeit, die da investiert wird. Aber da ist jeder einzelne von euch bei diesen ganzen Aufgaben zum Teil mehrfach mitbeteiligt, weil Gott euch so viel Gaben gegeben hat, dass wir das alles tun können. Und überall gibst du und ich einen kleinen Geschmack, eine Duftnote von Hoffnung, von Glaube, von Liebe, von dem, was wir, warum wir das tun, dass wir dem Einzelnen diese Ermutigung weitergeben, indem wir diesen Dienst tun und in diesen ganzen Kleingruppen, in den Gesprächen, die stattfinden, in uns wieder ganz neu Liebe wächst, ganz neu Hoffnung und ganz neu Glauben für Christus, aber auch für den anderen. Ich habe festgestellt, dass ein ganz wichtiger Punkt, da haben wir dringend Nachholbedürfnis, das ist dieses Mitleid füreinander, das Mitleiden mit dem anderen. So wie jemand zu mir kam, der gesagt hat, ich kann meine Not allein nicht mehr tragen, die ist zu groß. Ich möchte dich bitten, dass du die Not für mich mitträgst. Und ich habe dann Ja gesagt und habe dann gemerkt, wie schwer es ist, die Not für einen anderen mitzutragen. Einfach so Ja zu sagen, damit ist es ja nicht getan. Dieses Ja soll ja verbindlich sein. Und dann spürt man, wie schwer diese Last ist. Aber genau das ist es, in diesem einander die Lasten tragen. Das ist das, was die Kraft entfaltet. Aber das ist auch der Nährboden oder dieser, nicht der Nährboden. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wenn ein Mann kommt, wie nächste Woche Antonio de Brisco, ein Mann, wo Heilungswunder in seinem Umfeld passieren, dass dann diese Heilungen auch geschehen können. Weil die Haltung von uns in unserem Herzen zueinander ungetrübt ist. Nicht nur ungetrübt, dass wir mit dem anderen nichts haben, nicht nur, dass wir ihn gerade so akzeptieren können, sondern dass wir wirklich ernsthaft die Sorgen, die Last des anderen spüren, nachfragen, mittragen und uns mit ihm hier darin eins machen. Das gibt uns auch die letzten Endes die Glaubwürdigkeit für unseren Dienst und für das, was wir tun. Und ich war im ersten Moment war ich ja in gewisser Weise eingeknickt, betrübt, wo ich mir gesagt habe, oh, so ein Haufen Aktivitäten. Aber im zweiten Moment, als ich dann dieses Monatswort gelesen habe, daran gedacht habe, boah, was wäre das, wenn ich noch versklavt wäre? Ich habe zwar noch einige Lasten, ich habe durchaus noch Dinge, die müssen noch gelöst werden. Und ich stehe durchaus vor dem einen oder anderen Berg, einem ganz großen Berg, der noch weggeräumt werden muss in meinem Leben. Aber ich bin nicht mehr versklavt. Und das gibt mir so einen großen Dank in mein Herz, dass ich sagen kann, boah, wenn ich auf diese Liste schaue, das ist ja eigentlich noch viel zu wenig. Wir müssen ja eigentlich noch viel mehr tun. Ich weiß ja, all diejenigen, die daran beteiligt sind, ihr tut das genau deswegen, weil ihr genau diese Motivation in eurem Herzen habt, aus der Dankbarkeit heraus, ich war einst in Ägypten. Und weil ich der einst in Ägypten war, und weiß, was es mir bedeutet, jetzt frei zu sein, tue ich, was ich tue. Tut selbst auch ein Ralf, ja, oder ich kann eigentlich, will jetzt gar keinen Einzelnen rausgreifen, jeder Einzelne, oder Sergej mit seinen Schmerzen in der Hüfte, ja, mit seinem Hüftgelenk, mit seinem Verschlissenen, stellt er sich immer noch hin und macht Selbstverteidigungskurs. Und, ich kann durch die Reihen gehen. Warum? Diese tiefe Dankbarkeit. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Ich bin aus Ägypten geführt. Und ich bitte euch, ihr Lieben, lasst euch nicht ablenken, lasst euch nicht irritieren vom Widersacher durch Gedanken, dass das alles nichts wert ist oder dass das alles gar nicht so ist. Das müsste man alles ganz anders sehen. Nee, es ist so. Faktisch, die Sünde gebiert den Tod. Und durch Christus haben wir den Zugang zur vollständigen Sündenvergebung. Und wir sind gerechtfertigt durch unseren Glauben an Christus. Und ich möchte euch ein paar Passagen aus dem Wort Gottes vorlesen, und zwar aus dem Jakobusbrief, wo es gerade um diese Rechtfertigung geht. Und zwar, dass wir nicht nur Hörer sein sollen des Wortes, sondern auch Täter. Und dort heißt es im Kapitel 1 des Jakobus ab Vers 19, darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Das gilt gerade für den Umgang untereinander und miteinander. Nicht streiten, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit. Ich füge hinzu, die jeder noch von uns mit sich rumträgt, mehr oder weniger. Legt es ab und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut, er betrachtet sich, läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Und nur weil ihr das seid, ich weiß, in all diesen Bereichen, da finde ich Hochmotivierte, da finde ich wirklich Männer und Frauen unter euch, die voll dabei sind. Ich finde manche, die sind ab und zu ja, schlapp und die hängen dann durch, aber ich weiß, es sind, und wenn der eine durchhängt, dann treibt der andere wieder an und sagt, komm, weiter. Und das sehe ich unter uns. Wenn ich durch die Reihen schaue, bis auf diejenigen, die ich nicht kenne, aber da sehe ich die allermeisten, weit über 90%, die das tun. Und das ist gut so, ihr Lieben, weil nur so bringen wir die Veränderung. Ich habe mich so gefreut, als Einschub kurz, wir haben von Ernest Arikan aus Nigeria, der war ja, glaube ich, fast drei Jahre hier unter uns. Er hat auch den Hirtenbrief bekommen, weil wir ihn noch im Verteiler haben, den ich verschickt habe Anfang oder Mitte Dezember. Und er schreibt unter anderem, er schreibt ein langes Dankschreiben an Volker und an uns, er lässt die Gemeinde grüßen. Und ein Mann, der hier war, zwei, drei Jahre, der einen Master gemacht hat in Medienwissenschaften, hat ihn, ich glaube, hatte er studiert. Und er hat dann hier dann keine Arbeit bekommen. Er hat seinen ursprünglichen Job, seine erste Anstellung, die wurde nicht verlängert. Und er war hier und er hat sehr damit gerungen, er wollte in den vollzeitlichen Dienst. Er ist es jetzt in Afrika, in Nigeria. Und er schreibt unter anderem, wenn es nicht die Gnade Gottes gewesen wäre auf meinem Leben, dann wäre ich in die Vergessenheit geraten. Ich bin so dankbar, dass er, Jesus Christus, mich akzeptiert hat. Die Arbeit hier geht auch gut und Gott arbeitet vorwärts mit uns Schritt für Schritt. Und es gibt viele Menschen hier, denen wir sowohl geistlich als auch mit Wort und Tat dienen. Menschen, die gebrochen und zerbrochen sind und die einfach eine Berührung brauchen, eine Berührung von Christus. Jene, die entmutigt sind und die Ermutigung brauchen. Jene, die kurz davor stehen, aufzugeben und lediglich ein Wort brauchen und eine Begründung, ein Argument, warum es sich lohnt, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Hier möchte ich nur an dieser Stelle diese paar Gründe nennen. Die Zeit reicht nicht aus, aber Gott ist treu und ich bin dankbar für seine Treue, für Gottes Treue und dass er so stark ist. Auch hier bei uns am Wirken. Er grüßt uns alle und das ist, was er in Nigeria beschreibt, das haben wir hier auch. Wir haben Menschen, die sind gebrochen, wir haben Menschen, die sind zerbrochen. Und wir selber, wenn wir in all diesen Aktivitäten sind, dann trainieren wir uns, dass wir dranbleiben, auch in unserem Geist, unseren inneren Dialog hier oben, unsere Gedankenwelt. Dann kommt manch böses Wort, das wir denken, eben nicht über unsere Lippen, sondern es wird vorher abgefangen hier oben, weil wir uns mittlerweile diszipliniert haben, nicht gleich loszuschreien und loszupoltern, den anderen zu verletzen, sondern weil wir gelernt haben, uns wohl zu überlegen, was wir sagen. Aber ihr Lieben, wir brauchen diese Kultur und deswegen ist es so wichtig, dass in allen möglichen Gebieten und auf allen Gebieten, dass wir uns trainieren und diese vielen Arbeitsbereiche haben. Denn ich bin ja nun draußen auch in der Welt, die meisten von euch auch. Viele sind an der Uni oder sie arbeiten irgendwo, ich arbeite ja auch. Und ich merke, wie ich dann immer wieder auch reingezogen werde, gerade wenn ich was verteidigen muss, wenn ich für etwas bin, sein muss, irgendwo sitzt einer, der ist dagegen. Und dann wird schnell aus einer Gegenargumentation ein Streitgespräch. Und oftmals sage ich mir dann hinterher, ach, da habe ich wieder eine Linie überschritten. Aber ich bin so dankbar, ich kann dann sagen, Gott, vergib mir, ich möchte anders werden, ich muss anders werden. Und wir haben hier in der Gemeinde durch diese vielen Aktivitäten haben wir die Plattformen, wo wir einander verändern, wo wir einander lieben lernen müssen. Ohne das geht's nicht. Und das verändert uns. Und dann werden wir nämlich zum Thermostat für diese Gesellschaft und nicht zum Thermometer. Das Thermometer reflektiert die Umgebungstemperatur. Das Thermostat bestimmt sie. Wir sind in mancherlei Hinsicht schon zum Thermometer geworden, als Kirche jetzt global in Deutschland. Wir haben die gleiche Scheidungsquote im Leib Jesu, im Großen ganz grob betrachtet, wie in unserer Gesellschaft, die uns umgibt. Aber das muss nicht so sein. Und in einzelnen Gruppen, in einzelnen Teilbereichen ist es auch Gott sei Dank nicht so. Aber es geht nicht nur um die Ehen, es geht auch um das andere. Es geht um die gesamte Kultur des Königreichs Gottes. Und die lernen wir nur hier im Umgang miteinander, im Umgang füreinander, im Leiden miteinander und im Leiden füreinander. Wenn wir zusammenkommen zum Gebet, und da beten wir in erster Linie nicht nur miteinander, sondern füreinander. Und dieses Füreinander wünsche ich mir, dass das noch mehr rauskommt. Und das kommt am besten dadurch raus, dass man sich beteiligt an möglichst, ja, wie es die Zeit zulässt, an diesen Kleingruppen, die wir haben. Denn da kommst du zusammen mit Menschen und da kommst du zusammen mit Schleifsteinen. Und da lernst du, dich zu entschuldigen, zu sagen, es tut mir leid. Dich zu demütigen, sagen, nee. Da lernst du, Rechte aufzugeben, nicht Rechte zu beanspruchen. In unserer Umgebung da draußen, da geht es darum, Rechte zu verteidigen und Rechte zu beanspruchen. Aber wenn wir haben wollen, dass die Kultur des Königsreichs nach außen dringt, dann sind wir hier auf dem richtigen Weg mit all diesen Aktivitäten. Und jeder Einzelne ist aber verantwortlich in seinem Gebetskämmerlein, wie stark er Gott ranlässt an seine Gedanken und an sich. Einen letzten Punkt muss ich noch ansprechen, auch wenn ich ein kleines bisschen überziehe, aber mein Lieblingsabschnitt. Nein, zwei Punkte. Und zwar aus Jakobus Kapitel 2 ab Vers 14. Ich lese: Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geh hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Mit anderen Worten, es kommt jemand und sagt, ich habe Hunger, ich habe kein Geld, mir was zu kaufen. Und du sagst so, ach du, ich bete für dich. Gott sei Dank haben wir die hier nicht unter uns, sondern ich kann mit Fug und Recht sagen, unsere Kühlschränke, die sind immer voll. Wenn du das Licht, wenn du aufmachst, da ist nicht nur Licht drin. Dank Dieter und dank den Teams Babsi, Ralf, die immer dafür sorgen, dass in den Kühlschrank nicht nur Licht brennt. Und wenn mal irgendwo alle Kühlschränke aus, einen Kühlschrank kann ich euch empfehlen, da könnt ihr immer hingehen, der ist immer prallvoll und das Herz ist immer offen. Und dieser Kühlschrank steht in Ziegelstein beim Bruder Ralf. Preis dem Herrn. So, Ralf, jetzt habe ich was gesagt. Das war eine Einladung an alle. Aber das wissen wir ja eh schon. Das wissen ja eh schon alle. Also, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Preis dem Herrn, unser Glaube hat reichlich Werke. Und dafür bin ich dankbar. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingspunkt, den ich jetzt noch ansprechen muss. Da heißt es, auch in Jakobus Kapitel 3, Warnung vor dem Missbrauch der Zunge. Nun, das ist für einen introvertierten Typen vielleicht leichter, aber auch der, da habe ich auch schon gemerkt, selbst ein Introvertierter, der wenig sagt, dann sagt er oder sie was, dann wird er das sauber, das war ja eine Pfeilspitze, das war ein Hieb, der saß genau zwischen meinen Hörnern, ja. Also es gilt für beide, die Intro und die Extrovertierten. Also meinen kleinen, schon abgeschliffenen Hörnchen. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder. Ich lese Kapitel 3 ab Vers 1. Da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden, wir, die wir lehren. Ist aber bekannt, denke ich, bei allen. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir den ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. Sie nimmt die Zunge, so nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Wow. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Ich füge hinzu, meine Schwestern. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Nein, das tut sie nicht. Und die Zunge, im Psalm 45, Vers 2, sagt der Psalmist, meine Zunge ist ein Griffel. Und in Jeremia 17, Vers 1 heißt es, die Sünde Judas ist mit einem Griffel auf die Tafel ihres Herzens geschrieben. Mit meiner Zunge beschreibe ich meine Gedanken, beschrifte ich hier das hier oben, all das, was ich ausspreche. Deswegen werden wir gerade bin ich eine der ersten Unterweisungen als ich gläubig wurde, war, die Bibel laut zu lesen. Die Bibel laut, auch wenn ich alleine bin, auszusprechen, was ich da lese. Warum? Der Griffel meiner Zunge beschriftet meine Gedanken. Und meine Gedankenwelt wird erneuert. Aber ich muss es natürlich tun. Aber so ist es auch mit jedem negativen Wort, mit negativen Dingen, die wir aussprechen und sagen. Auch das beschriftet unsere Gedanken. Und ihr Lieben, wenn ich das beherzige und wenn ich euch ermutigen darf, es wird auch in 2018 einiges auf uns zukommen an Herausforderungen, aber wir werden auch in 2018 großartige Siege feiern, und zwar Glaubenssiege. Für mich sind es immer die größten Siege, wenn Menschen aus der Sklaverei kommen, noch an Ketten, wenn man sie sieht, und wenn die Ketten fallen und wenn sie die rettende Botschaft von Jesus Christus annehmen. Und das werden wir auch 2018 erleben. Ihr schafft die allerbesten Voraussetzungen dafür, also wir mit all diesen ganzen Programmen, die wir haben, dass so viele Menschen an so vielen Plätzen und Stellen berührt werden können. Und das ist wunderbar. Aber auch für uns selbst, dass wir, die wir in diesen ganzen einzelnen Gruppen sind, einzeln oder mehrfach, dass wir immer wieder auch dort die Chance haben, berührt zu werden, angesprochen werden durch einen Gedanken, die Chance bekommen, umzudenken, die Chance bekommen, Dinge zurückzunehmen, die Chance bekommen, Buße zu tun. Neulich las ich etwas, den Titel, glaube ich, es war der Titel eines Buches. Ich möchte, dass es hell wird in meinem Leben und ich ergreife die Chance der Beichte. Ich glaube, das war ein evangelischer Theologe. Ich suchte ganz was anderes, aber der Titel hat mir so gut gefallen. Licht und Helligkeit in Verbindung zu bringen mit Buße. Und hier oben in den Gedanken verwirrt zu sein, verdunkelt, sich Dinge, Bereiche verdunkelt haben, kann ich nur sagen, was dir sicherlich raushilft, ist Buße, Umkehr, Sündenbekenntnis, Beichte. Wir stehen jederzeit, sind wir für euch da. Wenn euch irgendeine Last drückt, die ihr loswerden wollt, kommt zu uns, wir reden mit euch. Denn das schreibt Jakobus auch, das ist so der Befreiungsschlag im letzten Kapitel, da heißt es, und zwar nachdem Menschen geheilt wurden, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Davor standen auch Heilungen. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also, Davor heißt es, ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Das wird noch viel zu wenig beansprucht, ihr Lieben. Ich würde mir wünschen, es wird mehr beansprucht. Und die ältesten Gemeinde sind nicht nur meine Frau und ich, sondern da haben wir noch ein paar andere. Und wir kommen gern und beten für euch. Wir beten gerne für euch das Gebet des Glaubens. Und ich habe persönlich für nächste Woche Sonntag eine sehr hohe Erwartungshaltung. Ich nicht an den Pastor De Brisco, sondern an Gott. Das Zeugnis von Pastor De Brisco, ich habe es euch ja geschrieben, ist ein auf Bescheidenheit gegründetes, aber es ist reich von Heilungswundern. Und der Mann ist 74 und ich spüre irgendwie, auch dadurch, dass wir die Gebets- und Fastenwoche vorher haben, dass Gott Wunder tun möchte, dass er austeilen will von seinem Gnadenthron. Ich möchte euch einladen, dass ihr nächste Woche kommt, aber auch wenn es irgendwie geht, dass ihr euch mit uns verbindet in den Fastentagen ab morgen im Café. Das Café ist jeden Abend offen. Und ja, das ist zunächst mein größter Wunsch. Nächster Sonntag, der Höhepunkt für dieses Jahr. Und für dieses Jahr insgesamt bis zum Dezember geblickt, ist mein größter Wunsch, dass ihr alle noch mehr Mut bekommt, dass ihr dranbleibt, nicht einknickt, dass ihr wisst, wenn ihr Fragen und Zweifel habt, wo ihr hin müsst. Wenn ihr eine Schulter braucht oder einen Arm, der sich um euch legt, dann kommt zu uns. Wir haben weibliche Schultern und wir haben männliche Schultern. Wir sind für euch da. Und in dem Kapitel, in dem vor Jakobus 1 ist Hebräer Kapitel 13 und in dem Hebräer Kapitel 13 oder 12, da heißt es, und damit möchte ich schließen. Ja, es ist Kapitel 12. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Last ablegen. Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Es ist kein Spaziergang, der vor uns liegt, es ist ein Kampf. Aber wir haben eine Wolke von Zeugen, die uns umgeben. Und das gebe ich euch mit, sozusagen als Hausaufgabe für heute Nachmittag zu Hause, Kapitel 11 zu lesen. Da sind die ganzen Glaubenshelden. Abel, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Josef, wie sie alle heißen, Rahab, da alle aufgezählt sind. Alles Männer und Frauen mit enormen Schwierigkeiten, teilweise in Situationen, die Wunder brauchten. Aber die Wunder geschahen auch. Und alles Männer und Frauen, die verändert wurden von Gott. Alles Glaubenshelden und Zeugen. Und die umgeben uns in einer Wolke. Wir sehen sie nicht, aber das Wort sagt, wir sind umgeben von ihnen. Mose schaut dem Stefan über die Schulter. Na Stefan, was machst du denn? Traust du dich oder traust du dich nicht? Ja, und dann schaut er dem Harald über die Schulter und sagt, na du, so feig habe ich dich ja schon lange nicht mehr gesehen. Hopp, marschier! Und so haben wir Glaubenshelden, die uns über die Schulter schauen, die da sind. Aber wir haben auch den Heiligen Geist, ihr Lieben. Lasst uns weitermachen, wie bisher, aber vor allen Dingen auch im Respekt und zueinander und voreinander. Lasst uns lieben, preist dem Herrn. Dann wird wir hier eine Kultur weiterkriegen und schaffen, die gar nicht anders, die Welt wird uns nicht bremsen können. Das wird passieren. Ich möchte abschließen mit einem Gebet. Und danach bitte ich Ralf und Volker, dass ihr nach vorne kommt zum Abendmahl. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für dein Wort. Ich danke dir für ein neues Jahr. Ich danke dir, Gott, für all die Beter und Beterinnen, Herr, die uns das ganze Jahr über begleitet haben. Auch die Geschwister in Herrenhut, die auch für uns beten. Auch für andere Geschwister auf der ganzen Welt, die für unsere Gemeinde hier beten. Und wir wollen nicht aufhören, auch für andere zu beten. Und wollen von dem und den eigenen Begrenzungen, Herr, auch in unseren eigenen Herzen, wir wollen uns öffnen, Herr, für die Not des anderen, rechts und links neben uns, dem Bruder, die Schwester. Ich danke dir, Heiliger Geist, für dein Werk. Es ist so wunderbar, ein Teil dieses übernatürlichen Werks zu sein, gleich zu wissen, in deinem Königreich zu sein. Es ist zwar noch nicht vollendet, aber wir sehen, boah, eine ganze Menge arbeitet dafür und auf dieses Ziel hin, dass dein Königreich kommt, dass dein Wille geschehen kann, hier auf dieser Erde wie im Himmel. Danke dafür, für all die Ermutigung und die Stärkung im zurückliegenden Jahren. Und ich sage im Voraus, danke für das, was wir empfangen, für die vor uns liegende Zeit. In Jesu wunderbarem Namen. Amen.